Und auch von meiner Seite einen guten Morgen. Mein Name ist jetzt Christian Severin, das wurde vorhin schon gesagt. Und ganz kurz ein paar Worte zu mir. Ich stamme von der Insel Rügen, da bin ich aufgewachsen, 1976 geboren, habe also noch 13 Jahre oder 14 Jahre der DDR-Zeit miterlebt. Bin dann von dort aus nach Hessen, habe eine Ausbildung als Landschaftsgärtner gemacht, dort mit Krischoner in Kontakt gekommen, mit hessischen Krischoner-Gemeinden und damals auch schon mit dem Wieland Müller, unserem ersten Vorsitzenden, der damals ganz frisch als Pastor kam. Und der sind wir ins Gespräch gekommen über hauptamtlichen Dienst, von da aus nach Krischoner Ausbildung gemacht, meine Frau kennengelernt, mit der ich mittlerweile 4 Kinder habe, im Alter zwischen 11 und 19 Jahren, jawohl, genau, man kommt durcheinander bei 4 Kindern. Und als erste Stelle waren wir in Windhoek, Namibia, 6 Jahre lang als Pastor mit Schwerpunkt Jugendarbeit und seit 2010 in Hüttenberg. Noch diesen Monat, nächster Monat ist Urlaub und ab 1. September werde ich in Gießen sein, zu 70% und zu 30% werde ich Regionalleiteraufgaben in Hessen wahrnehmen. Soweit mal zu mir, so meine Vita. Und ich möchte euch auch Anteil geben oder Ihnen Anteil geben an meiner Leidenschaft. Ich weiß nicht, was Sie leidenschaftlich gern machen. Also ich fahre leidenschaftlich gern mit diesem Gefährt hier, mit diesem Roller. Ein J300 Kawasaki. Das ist meine große Leidenschaft. Als es draußen 7 Grad waren, habe ich meine erste Runde gedreht. Ich war hinterher ein Eisklotz, aber es hat Spaß gemacht. Und diese Leidenschaft habe ich erst sehr spät entdeckt. Mein Bruder hat uns immer mal wieder so sein Ferienhaus zur Verfügung gestellt, dass wir Urlaub machen konnten, irgendwo in Spanien. Und da stand so ein 125er Roller rum und er sagte mir, in Spanien darfst du den auch fahren. Ich habe es nicht geprüft, bin dann einfach gefahren. Und da habe ich Leidenschaft dafür entwickelt. Und jedes Mal nach dem Urlaub war es dann wieder vorbei. Und so Anfang der Corona-Zeit hat mein Bruder mir Geld in die Hand gedrückt und hat gesagt, jetzt mach endlich Führerschein. Und habe ich gedacht, ja okay. Und dann hat er mir den Roller auch noch gleich mit auf den Hof gestellt so, und hat gesagt, so jetzt musst du Führerschein machen. Und da habe ich dann gelernt und gebüffelt wie ein Großer. Und habe tatsächlich dann auch die Theorieprüfung mit 0 Fehlerpunkten bestanden und auch die erste praktische Prüfung sofort gut bestanden. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Prüfung so gut bestanden wie die. Ja, also Leidenschaft macht vieles möglich. Das werden Sie aus Ihrem Leben mit Sicherheit auch kennen. Leidenschaft macht wirklich vieles möglich. Und Leidenschaft hat auch ganz viele so Synonyme. Die sehen man alle hier so. Man kann das auch Hingabe nennen, Herzblut, Energie, Brennen, Feuer, Beherztheit, Enthusiasmus, Tapferkeit, Entdeckerdrang. Und was all diesen gemeinsam ist, ist die Tatsache, dass in ihnen enormes Potenzial steckt. Passion setzt wirklich ungeahnte Kräfte frei und macht uns zu schier un- oder übermenschlichen fähig. Leidenschaft ist ganz oft auch das Geheimnis für Erfolg. Hier ist so ein Zitat, so ein bisschen stichpunktartig hingeschrieben. Der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und all den anderen ist nicht der Mangel an Stärke, Talent oder Wissen, es ist der fehlende Wille bzw. die fehlende Leidenschaft. Das ist der Unterschied. Erfolgreiche Menschen waren nicht unbedingt immer die Überflieger in ihrer Schulklasse und auch nicht an den Universitäten. Sie waren auch nicht immer unbedingt besonders talentiert oder wussten mehr als andere, aber sie wollten unbedingt ihre Ziele erreichen, aus vollem Herzen. Und das überträgt sich dann sogar auf das Umfeld um sie herum ganz oft. Alles, was ich Ihnen bisher erzählt habe, ist nicht aus der Bibel, sondern aus der Karrierebibel. Gibt es nämlich auch karrierebibel.de, kann man im Internet gucken. Und ich finde aber, dass da nicht alles falsch ist. Ich finde, dass der Mensch da wirklich sehr, sehr gut beschrieben wird. Leidenschaft beflügelt uns. Durch Leidenschaft wachsen wir über uns hinaus. Und ich habe gehört, dass es bei euch gerade eine Predigtreihe gibt, in der es auch um Leidenschaft geht, nämlich um leidenschaftlichen Glauben. Wie ist es denn damit? Nur das Wort Leidenschaft kommt in der Bibel eigentlich gar nicht so gut weg. Die Leidenschaften sind in der Bibel eher so unsere natürlichen Begierden, die wir abtöten sollen. Das klingt nicht so gut. Was mit leidenschaftlichem Glauben gemeint ist, nennt die Bibel eher so Hingabe. Also es geht um einen hingebungsvollen Glauben, einen hingegebenen Glauben. Ein Glaube, in dem ich mich Gott ganz und gar weihe. Ja, wir haben es ja gerade gesungen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben für Gott, für ihn allein, das soll mein Leben sein. Haben wir ja gerade gesungen. Ne? Also ein Glaube, in dem ich mich ganz Gott weihe oder in dem ich Jesus kompromisslos nachfolge. Das könnte man auch noch unter leidenschaftlichen Glauben verstehen. Ja? Jesus wirklich nachfolgen. Jemand, der das wirklich unglaublich praktiziert hat, das war Paulus. Der hat wirklich voller Leidenschaft geglaubt. Bei ihm gab es kein Mittelmaß. Er ging wirklich, heute würde man sagen, so all in. Ja? Also hat Jesus sein ganzes Leben geweiht. Und alles, was ihm früher so viel bedeutet hat, hat seit er Jesus kennt, seinen Wert irgendwie verloren. Er will jetzt nur noch voller Leidenschaft Jesus nachfolgen. Sicher kennen Sie diesen Text aus Philipper 3, Vers 8. Da sagt er, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm will ich um jeden Preis verbunden sein. Das ist wirklich leidenschaftlicher Glaube. Doch der ist nicht so ein paar schillernden Glaubenshelden vorbehalten. Nein, Paulus lädt eigentlich in allen seinen Briefen immer wieder dazu ein, folgt alle meinem Beispiel. Hier kommt es auch ein paar Verse später. Folgt meinem Beispiel, lebt auch so einen leidenschaftlichen Glauben. Aber wie kann das gehen? Wie bekommen wir so einen leidenschaftlichen Glauben? Ich finde, an einer Stelle macht Paulus das besonders gut deutlich, wie leidenschaftlicher Glaube wirklich ganz praktisch entstehen kann. Und das ist erstaunlicherweise im Römerbrief, der ja an vielen Stellen auch sehr theoretisch ist, ja, aber hier wird es jetzt praktisch. Und das ist Römer 12, die Verse 1 bis 2. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude. Und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Nur diese zwei Verse hier nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Nachher werde ich dann jeweils die Elberfelder Übersetzung zugrunde legen. Drei sehr wesentliche Gedanken über diesen leidenschaftlichen Glauben habe ich hier in diesem Abschnitt gefunden und ich sage es einfach jetzt mal in Stichpunkten. Ja, das erste ist, unser Glaube lebt von der Leidenschaft Gottes für uns. Ja, also zuerst geht es nicht um unsere Leidenschaft, sondern um Gottes Leidenschaft für uns. Das zweite ist, Glaube ist Leidenschaft pur. Ich habe es mal Gottesdienst plus genannt. Ja. Christlicher Glaube ist von seinem ganzen Wesen her leidenschaftlich. Ein leidenschaftsloser Glaube, der muss sich fragen, ob er überhaupt lebt. Und der dritte Punkt ist, leidenschaftlicher Glaube wächst von innen nach außen. Also Leidenschaft kann man nicht irgendwie befehlen. Ich kann es mir auch nicht selbst befehlen. Jetzt muss ich aber mal leidenschaftlicher sein oder so. Man kann es auch nicht irgendwie am 1. Januar als guten Vorsatz fürs neue Jahr nehmen. Leidenschaft kommt von innen. Jetzt schauen wir uns diese drei Punkte mal an. Das erste ist, Glaube lebt von Gottes Leidenschaft für uns. Die Grundlage für unseren leidenschaftlichen Glauben, also für unsere Hingabe, ist Gottes Hingabe durch Jesus an uns. Ja, Paulus schreibt hier, das habe ich so hervorgehoben, durch die Erbarmungen Gottes ist all das, was er im Folgenden schreibt, überhaupt erst möglich. Durch die Erbarmungen Gottes. Darüber hat Paulus 8 Kapitel im Römerbrief ausführlich geschrieben. Nur durch diese Erbarmung Gottes kann Paulus dazu auffordern, dass nun auch wir unser Leben als lebendiges Opfer an Gott hingeben. Also das ist das Fundament, das ist die Grundlage. Ohne das geht gar nichts. Leidenschaftlicher Glaube entsteht allein aus der leidenschaftlichen Liebe, die Gott zu dieser Welt und zu dir ganz persönlich hat. Und ich habe es gesehen, Johannes 3, Vers 16 steht auf der Startseite eurer Homepage als Gemeinde. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Also Gott ist zuerst hingebungsvoll, leidenschaftlich. Dass er seinen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben hat. Und das ist so befreiend, ja, bei leidenschaftlichem Glauben geht es also gar nicht zuerst darum, dass Gott etwas von uns verlangt. Gott verlangt nichts, was er uns nicht vorher schon geschenkt hat. Und er schenkt sich selbst. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Er schenkt uns Vergebung und er schenkt uns das neue Leben als Kinder Gottes. Ihr feiert mit Sicherheit auch einmal im Monat Abendmahl. Ja. Darin wird das nochmal deutlich, ja, dass Gott sich hingegeben hat für uns durch Jesus. Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen. Gottes Barmherzigkeit ist also die Grundlage für einen leidenschaftlichen Glauben. Im Epheserbrief schreibt Paulus, aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Also leidenschaftlicher Glaube oder Gott geweiht zu leben, ist eigentlich nur eine unnütze Plage, solange wir versuchen, als gute Christen zu leben, weil wir das so gelernt haben, durch unsere Eltern oder so. Oder weil wir irgendwann gedacht haben, Mensch, das ist eigentlich ganz gut, so Christ zu sein. Ja, also ich versuche das mal, ne? Solange wir daraus aus uns selbst versuchen, leidenschaftlicher Christ zu sein, ist es eigentlich eine völlig unnütze Plage. Leidenschaftlicher Glaube fängt in unserem Text mit einer Einladung Gottes ein. Eine Einladung, zu seiner Barmherzigkeit zu kommen. Zu seiner unglaublichen Liebestat, die Jesus Christus am Kreuz getan hat und wodurch er uns alles geschenkt hat. Und wer diese Einladung noch nicht für sich ganz persönlich angenommen hat, der sollte jetzt eigentlich gar nicht weiter über leidenschaftlichen Glauben mit mir nachdenken. Denn ohne das Erbarmen Gottes als Grundlage wird Glaube ganz schnell zur erbarmungslosen Religion. Und je leidenschaftlicher ich das versuche zu leben, desto erbarmungsloser wird es. Deswegen, falls hier jemand in dem Saal ist, der dieses Erbarmen Gottes noch nicht für sich persönlich angenommen hat, der diese Einladung Jesu, zu ihm zu kommen und sich alles schenken zu lassen, wer das noch nicht angenommen hat, für den ist das der wichtigste nächste Schritt und nicht alles weitere, was ich jetzt sagen werde. Es fängt alles mit dem Erbarmen Gottes an. Aber wer diese Barmherzigkeit für sich in Anspruch genommen hat und dadurch ein neues Leben als Kind Gottes empfangen hat, bei dem wird dann auch tatsächlich alles neu. Paulus sagt es an der Stelle, der ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und da ist Glaube dann weit mehr als der traditionelle Gottesdienstbesuch. Und das ist der zweite Punkt. Ja? Glaube ist Leidenschaft pur. Es ist Gottesdienst plus. Ja, Gottesdienst ist nur ein ganz kleiner Teil vom christlichen Glauben. Es ist viel, viel mehr. Und das wird hier beschrieben, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also das ist wahrer Gottesdienst. Wie gesagt, ich betone es noch einmal, Ohne das Erbarmen Gottes persönlich erfahren zu haben, könnte dieser Vers jetzt völlig missverstanden werden. So nach dem Motto, oh, ich muss mich jetzt für Gott aufopfern, ja? Ich muss mich grundlegend ändern, um bei Gott jetzt echt anerkannt zu sein, gut genug zu sein. Aber das wäre völlig am Inhalt vorbei. Im christlichen Glauben tue ich absolut nichts mehr, um bei Gott irgendetwas zu erreichen. Denn Gott hat mir mit Jesus ja sowieso schon alles geschenkt und er wird mir auch alles schenken. So heißt es in Römer 8 am Ende. Nein, als Kind Gottes darf ich handeln, weil Gott schon gehandelt hat. Und deshalb ermahnt hier auch Paulus nicht mit erhobenen Zeigefinger. Nein, er hat auch nicht den Rohrstock in der Hand, sondern er lädt ein. Ja? Ermahnen heißt in der Bibel einladen. Er bittet förmlich. Er redet gut zu. Das ist ein seelsorgerliches Wort. Und bei dieser Ermahnung, bei diesem Opfer, zu dem Paulus einlädt, geht es um unseren Leib. Also Glaube, vor allem leidenschaftlicher Glaube, betrifft nicht irgendwie unsere theoretische Gedankenwelt. Es reicht nicht oder es ist noch längst nicht erreicht, wenn wir viel darüber reden und im Gespräch sind und das alles genau wissen. Und es geht auch nicht nur um unsere inneren Gefühle. Nein, leidenschaftlicher Glaube soll leibhaftig werden. Mit Leib ist die ganze Person gemeint, die lebt, die handelt. Also unser komplettes alltägliches und praktisches Leben ist mit Leib gemeint. Und das soll jetzt ein Opfer sein. Lebendig, heilig, Gott wohlgefällig. Es geht also um diese völlige Hingabe, leidenschaftlichen Glauben. Gott unser ganzes Leben zur Verfügung zu stellen, das ist Gottesdienst plus. Wie wir es vorhin noch gesungen haben, ich will nochmal an das Lied erinnern. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein, haben wir gesungen vorhin. Also weit mehr als sonntags in die Gemeinde gehen. Auch weit mehr als in irgendeinem Gemeindegremium mitzuwirken oder im Chor zu singen oder so. Es betrifft mein ganzes Leben. Haut und Haar. Jede Stunde, jede Sekunde meines Lebens betrifft es. Und Paulus sagt, das allein, das ist vernünftiger Gottesdienst. Im Griechischen steht für vernünftig jetzt nicht, ja, das ist ein ordentlicher Gottesdienst oder so, ja, also wie wir vernünftig verstehen, ne? Sondern da steht Logikos, also das ist der logische Gottesdienst. Völlige Hingabe unseres Lebens, das ist für ihn völlig logisch, ja. Für Paulus ist es logisch, dass ein Christ seinen Leib ganz Gott hingibt. Alles andere wäre für ihn absurd und abwegig, wenn das nicht passiert. Also christlicher Glaube ist von seinem ganzen Wesen her leidenschaftlich. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ein leidenschaftsloser Glaube, der muss sich selber mal in Frage stellen und überlegen, was fehlt da? Wo ist da irgendwas nicht lebendig? Habe ich das Erbarmen Gottes noch nicht wirklich verinnerlicht? Ist mir das noch nicht so richtig bewusst? Wenn nämlich jemand Gottes leidenschaftliche Liebe und sein Erbarmen persönlich erfahren hat und dadurch neues Leben geschenkt bekommen hat, dann wäre es völlig unlogisch, dass so jemand einfach leidenschaftslos weiterlebt, als wäre nie was passiert. Also Paulus kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Er sagt, das wäre absurd, das wäre abwegig. Logisch ist, dass ich dann all in gehe, dass ich dann wirklich mich ganz an Gott verschenke. Wir hatten in der letzten Woche im biblischen Unterricht das Thema Nachfolge. Da wurde es auch nochmal deutlich, wie sehr sich das Leben auf den Kopf stellt, wenn sich jemand für ein Leben mit Jesus entscheidet, ihm nachfolgen will, also leidenschaftlichen Glauben leben will. Auf der Folie seht ihr mal drei Beispiele, die wir mit den BU-Teilnehmern gelesen haben vom biblischen Unterricht. Ja, dass zu dem einen sagte Jesus, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen und dann komm und folge mir nach. Also verkaufe alles, was du hast. Und dem anderen sagte Jesus, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel bauen ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann. Und einem dritten sagte er, wer sich mir anschließen will, muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen. Ebenso mit Frau und Kindern, mit Brüdern und Schwestern. Er muss bereit sein, sogar das eigene Leben aufzugeben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Also mit anderen Worten, wir sollen wirklich nichts zurückhalten. Keine Sicherheiten, keine Hintertürchen einbauen. Weder unseren Besitz, noch unser Haus und Heimat, nicht einmal unsere Familie und auch nicht unser eigenes Leben. Leidenschaftlicher Glaube bedeutet, dass ich Gott aufgrund seiner bewiesenen Liebe und Barmherzigkeit so sehr vertraue. Also Gott hat mir bewiesen, dass er mich liebt. Und das weckt in mir ein so starkes Vertrauen, dass ich mich komplett an ihn hingebe. Genau wie Jesus es getan hat. Völliges Vertrauen, völlige Hingabe. Und letztlich ist genau das Liebe. Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt sind wir doch irgendwie in der Theorie gelandet, oder? Das klingt ja alles ganz gut, aber können wir überhaupt so leidenschaftlich glauben? Ist das überhaupt möglich? Oder frag auch, wollen wir das überhaupt? Also bei den Kids im biblischen Unterricht, da ist der Laden ganz schön runtergegangen. Die haben gesagt, boah, nee, also ganz ehrlich, ne? Die waren ziemlich schockiert, wie Jesus sich leidenschaftlichen Glauben vorstellt. Wie ist das überhaupt möglich? Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, Leidenschaft ist ja auch ein innerer Antrieb. Den kann man auch nicht irgendwie selbst machen. Und genau deshalb, genau weil das so ist, weil wir es nicht irgendwie selbst produzieren können, nicht selbst machen können, genau deshalb hat Gott sich auch überlegt, uns in einen Wachstumsprozess von innen heraus neu zu gestalten. Nur so ist leidenschaftlicher Glaube überhaupt möglich. Also wir können das nicht irgendwie sagen, ja, jetzt ab morgen bin ich leidenschaftlich. Können wir sagen, aber wir werden immer wieder scheitern und es wird immer wieder daneben gehen. Ja? Nein, leidenschaftlicher Glaube, und das ist eben auch der nächste Punkt, leidenschaftlicher Glaube ist ein Wachstumsprozess von innen nach außen, den Gott uns schenkt. Da geht es jetzt um den Vers 2 und vor allem das, was ich auch gelb markiert habe. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also unser Leben soll erneuert und verwandelt werden. Und wie in jedem Verwandlungs- oder Veränderungsprozess gibt es da irgendetwas, was aufhören muss und irgendetwas, was neu werden muss, was Gestalt gewinnt. Ja? Was muss aufhören? Paulus sagt es hier, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Leidenschaftlicher Glaube schwimmt nicht einfach mit. So mit der Strömung der Zeit und so. Das macht leidenschaftlicher Glaube nicht. Ganz wörtlich übersetzt, sollen wir nicht zusammen mit dieser Welt mitgestaltet werden. Also wir sollen nicht mit dieser Welt mitgestaltet, sondern von Gott umgestaltet werden. Das ist der Gedanke hier in dem Vers, ja. Also wir sollen es nicht von den Maßstäben der Welt prägen lassen, in der wir leben, sondern, und das liebe ich so sehr an der Bibel, die Bibel ist kein Verbotsbuch. Sie sagt niemals nur, das sollst du nicht tun und das sollst du nicht tun und das sollst du nicht tun, sondern sie sagt uns, was wir stattdessen tun sollen. Es folgt immer gleich die Alternative und hier eben ist es dann dieses Sondern, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Und hier haben wir es. Es geht um eine Verwandlung von innen heraus. Der Sinn ist etwas Inneres. Aber die Verwandlung ist nicht nur innerlich. Eine Verwandlung am inneren Menschen soll sich dann auch äußerlich auswirken. Und für Verwandlung steht hier das Wort im Griechischen Metamorpho, also Metamorphose. Deswegen das Bild von den Schmetterlingen, ja, Metamorphose. Es geht um eine komplette Umgestaltung unseres ganzen Wesens, was dann auch äußerlich Auswirkungen hat. Ja, vom Ei über die Larve und Raupe bis hin zum herrlichen Schmetterling. Aber habt ihr schon mal eine Raupe gesehen, die sich wie verrückt müht, um ein Schmetterling zu werden? Die den ganzen Tag sagt, oh, ich will ein Schmetterling werden, ich will ein Schmetterling werden. Nee, die Raupe frisst und frisst und frisst. Und alles andere passiert ganz natürlich. Es ist ein passives Geschehen, dieser Verwandlungsprozess. Beim leidenschaftlichen Christsein geht es nicht darum, dass wir uns mal ordentlich an den Riemen reißen und uns mal anstrengen und jetzt alles irgendwie versuchen, um ein Schmetterling zu werden, ja? Und das ist ja gerade die gute Nachricht. Nicht wir selbst müssen uns verwandeln, sondern Jesus ist am Werk. Er will unser Leben umgestalten. Es ist passiv. Werdet verwandelt, steht dort. Und trotzdem ist es ein Imperativ, also eine Befehlsform, ja? Werdet verwandelt. Macht das Sinn? Das klingt irgendwie widersprüchlich, oder? Wie kann man zu etwas aufgefordert werden, bei dem ich eigentlich passiv bin? Wie geht das? Ist das möglich? Macht das Sinn? Da können wir doch gar nichts selbst tun. Aber ich finde, es ist gar nicht so widersprüchlich. Wer von Ihnen wurde schon mal am Blinddarm operiert? Keiner? Doch, ein paar, ne? Ja, also, wenn ich jetzt Schmerzen hätte hier und in der Seite, ja, und würde sagen, oh, das tut weh, das tut weh, dann würden sie doch wahrscheinlich zu mir sagen, hier, Christian, lass dich operieren. Da bin ich auch passiv, aber trotzdem ist es ein Befehl, ja? Geh zum Arzt, lass dich operieren. Und genauso ist es hier auch mit, werdet verwandelt. Wir bleiben passiv und trotzdem ruft uns Paulus dazu auf, werdet verwandelt. Es meint so viel wie, bleib in dieser lebensverändernden Prägung von Jesus. Lass dich von Jesus verändern. Lass dich doch nicht von den Maßstäben dieser Welt leiten, sondern schau auf das Wort Jesu. Verbringe Zeit mit Gott. Lass dich von Gott prägen. Bete, rede mit ihm. Betrachte ihn. Haben wir eine Übung gemacht bei der Klausurtagung. Gottes Angesicht suchen. Ja? Wir haben uns mal als Vorstandsmitglieder haben uns mal eine Minute lang in die Augen, also ins Gesicht geschaut, das Angesicht des anderen mal suchen, um das mal praktisch zu leben. Ja? Sucht das Angesicht Gottes. Ja, werdet verwandelt heißt, lass dich prägen von Gott, suche seine Nähe. Und all das wird der Heilige Geist dann gebrauchen, um die Erneuerung deines Sinnes voranzubringen. Und so wird Gott dich von innen heraus verändern. Sein Wille, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene, wird immer mehr bei dir selbst in Fleisch und Blut übergehen. Gottes Wille wird immer mehr zu deinem eigenen Willen werden. Ich weiß nicht, vorhin im zweiten Punkt, als es so um diese Hingabe ging und solche, da, manchmal haben wir dann ja Angst, dass Jesus unser Leben dermaßen verändern könnte, dass wir plötzlich aufwachen und sagen, boah, nee, dieses Leben gefällt mir eigentlich nicht, ja, so will ich nicht leben. Kennen Sie das so, diese Angst, ja, dieses, oh, wenn ich Jesus nachfolge, boah, wo kommen wir da hin, das wird mir bestimmt irgendwann nicht mehr gefallen, das will ich nicht. Das kann aber gar nicht sein, weil Jesus damit anfängt, unseren Geschmack zu verändern. Ja? Also es kann nicht sein, dass uns das Leben mit Jesus nicht mehr schmeckt, weil Jesus zuerst unseren Geschmack verändert. Er verändert dich von innen heraus, er erneuert zuerst deinen Sinn, also die Art und Weise, wie du über bestimmte Sachen denkst. Du beginnst das Leben auf einmal mit anderen Augen zu sehen. Und so verändert sich auch dein Wünschen und dein Wollen. Und dann verändert sich dein Verhalten, aber nicht mehr, weil du musst, sondern weil du es plötzlich selber willst. Aber letztlich ist alles und auch der leidenschaftliche Glaube eine Frage der Entscheidung, die wir treffen. Jesus lädt ein, folge mir nach. Jesus lädt ein, gib mir dein ganzes Leben als ein lebendiges Opfer. Und die Frage ist, vertraust du Jesus so weit, dass du dazu Ja sagst? Ja, ich lasse mich auf diesen Veränderungsprozess ein. Ich will dir mein ganzes Leben geben, auch wenn ich heute noch nicht weiß, wo das enden wird. Aber ich lasse mich auf diesen Prozess ein. Sagst du dazu Ja? Vertraust du Jesus, dass du dabei nicht verlieren, sondern das wahre Leben gewinnen wirst? Das ist eine Entscheidung. Und noch ein Bild zum Schluss, das das verdeutlichen soll, wie dieser Erneuerungsprozess zu einem leidenschaftlichen Glauben wirklich gelingt. Die Frage ist, möchtest du dich von Jesus anstecken lassen? Leidenschaft ist nämlich ansteckend. Willst du dich von der Leidenschaft Gottes für dich und für die Menschen anstecken lassen? Wie wird man angesteckt? Ich habe hier mal zwei Kerzen. Wenn hier die brennende Kerze ist und da die Kerze, die angesteckt werden soll, wie nah müssen die aneinander kommen? Reichen 50 Zentimeter? Nicht? 25? Nicht? 10 Zentimeter? Wir sehen es hier auf dem Bild. Der Docht, der angesteckt werden soll, muss in die Flamme kommen. Muss bis in die Flamme kommen. Setze dein Leben dem Wirken Gottes aus. Du musst in die Flamme kommen. Komm ganz in die Nähe Gottes. Setze dich dem Wirken Gottes aus. Setze dich dem Wirken des Heiligen Geistes aus. Und wie? Bete um Erweckung. Aber nicht um Erweckung für diese Welt, sondern zuerst für dich selbst, für deine Gemeinde, für uns als Kirche, als Gemeinschaftsverband. Und zuerst, also wir haben so einen Gebetskreis, wir beten für Erweckung und sagen immer, Herr, erwecke du Deutschland, erwecke unsere Region und fang bei mir an. So beten wir immer, fang bei mir an. Setze dich der Kraft seines Wortes aus. Setze dich in Verbindung mit Christen, die leidenschaftlich sind, weil auch das steckt an. Aber es ist, wie gesagt, alles eine Frage der Entscheidung. Möchtest du das? Willst du leidenschaftlich glauben? Ich bete. Und da wir anschließend dann das Vaterunser beten, lade ich dazu ein, dass wir gleich aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese befreiende Botschaft, dass wir gar nichts irgendwie selbst produzieren müssen, dass wir nicht irgendwie dir etwas beweisen müssen, wie leidenschaftlich wir sein können oder so, und das auch nicht gegenseitig beweisen müssen, sondern dass wir uns von deiner Leidenschaft für uns anstecken lassen können. Und dass du dann selbst unsere Leidenschaft hervorbringen möchtest durch einen Verwandlungsprozess, der von innen nach außen geht. Aber an uns ist die Entscheidung, ob wir das wollen, ob wir uns deiner verwandelnden Kraft, deinem Geist und deinem Wirken aussetzen wollen. Und da bitte ich dich für mich selbst und für jeden hier in diesem Raum, dass du uns den Mut gibst, diese Entscheidung zu treffen, dass du uns das Vertrauen und die Liebe zu dir schenkst, dass wir sagen, jawohl, ich lasse mich auf diesen Prozess ein, auch wenn ich noch nicht weiß, wo das endet, weil ich dir, Jesus, vertraue. Du hast mir deine Liebe bewiesen, du hast mir alles geschenkt. Es kann nur gut werden. Hilf uns, dass wir dieses Vertrauen haben und dass wir uns nicht irgendwie mit einem traditionellen Glauben irgendwie zufrieden geben, der einfach so dahin plätschert, sondern dass wir wirklich leidenschaftlich für dich brennen, unser ganzes Leben dir zur Verfügung stellen und dann auch erleben, wie du uns gebrauchst, um ein Segen zu sein, wie du uns segnest, damit wir ein Segen sein können. Lass uns das erleben. Und danke, dass wir dabei nicht zu kurz kommen. Das zeigt auch das Gebet, was du deinen Jüngern gelehrt hast, das umfasst so vieles. Du hast wirklich unser ganzes Leben im Blick. Wir werden bei dir nicht auf der Strecke bleiben. Und so wollen wir jetzt ganz bewusst miteinander beten, wie Jesus es seine Jünger gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich freue mich jetzt auch, euch unter den Segen Gottes stellen zu dürfen. Und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Und ich werde das mit Worten aus dem Hebräerbrief machen. Hebräer 13, Vers 20 und 21. Da heißt es, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und so segne und behüte euch Gott der Allmächtige, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.